Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gestern habe ich einen sehr interessanten Abend erlebt beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Der Filmemacher und Schriftsteller Werner Herzog hat da über seine Bücher gesprochen, über die ekstatische Wahrheit in seinen Büchern und über die Rolle des Staunens für sein Erzählen. Am Ende stand der ganze große Saal auf im Haus der Berliner Festspiele und hat diesem ja wirklich sehr bemerkenswerten Schriftsteller applaudiert für seine Bücher und für das, was er dort erzählt hat. Meine Kollegin Stefanie von Oppen, die hat noch sehr viel mehr erlebt beim Internationalen Literaturfestival und sie wird uns gleich davon erzählen. Man hat's schon ganz schön gut, wenn einem ein Literaturfestival Begegnungen ermöglicht mit Leuten wie Salman Rushdie oder Francesca Melandri oder Werner Herzog oder Jeffrey Eugenides. Das Internationale Literaturfestival Berlin hat in den letzten Tagen Gespräche organisiert mit diesen sehr prominenten Schriftstellerinnen und Schriftstellern und mit vielen anderen. Und unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen war da jeden Tag mittendrin, war jedenfalls mein Eindruck.
Ja, so ungefähr.
Hallo. Hallo Stefanie.
Ja.
Sag doch erstmal nicht dein schönstes Ferienerlebnis, aber deine schönste Begegnung oder Erfahrung bei dem Literaturfestival. Welche war das denn?
Ja, ich will nicht sagen, dass es die schönste Begegnung war, denn es gab wirklich so viele davon, aber es war ein besonders schöner Moment. Und zwar war ich da zu Gast bei einer der Veranstaltungen für Kinder mit dem Jugendkinder- oder Kinderbuchillustrator Jordan Scott aus Kanada. Und er stellte seine beiden Bücher vor, Ich bin der Fluss und Im Garten meiner Baba. Und der wurde von den Kindern, von diesen unglaublich eifrigen und begeisterten Kindern gefragt, warum er denn so wahnsinnig gerne schreibt. Und da hatte er folgende Antwort.
I always loved reading and I loved books. And when I was in school, I'm not very good at math. It's not very good. So my teachers used to let me write instead of doing math, which I was thankful for. So I spent a lot of time writing, and it feels so good to disappear into my imagination, and that's why I love telling stories so much.
Ich glaube, jetzt gibt's in ganz vielen Köpfen gerade eine Idee, mal mit Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen, ob man Mathe vielleicht lieber mit Schreiben austauschen kann. Ich glaube, es trifft auf gemischte Reaktionen. Vielleicht könnt ihr euch mal einmal melden, wer mag Schreiben lieber als Mathe?
Ja, genau, das war so dieser Eindruck. Und diese Kinder, die eben alle am liebsten, glaube ich, den Matheunterricht abschaffen und lieber schreiben würden. Also der Autor hatte eben in dieser kleinen Episode gesagt, dass seine Lehrerin ihn immer hat eher schreiben lassen als Mathe machen und dass er einfach so wahnsinnig in dieser Imagination gelebt hätte. Und das fanden die Kinder alle auch toll und die waren einfach auch wirklich so begeistert. Ständig waren die Arme weit gereckt und diese Kinder wollten da irgendwie tausende von Fragen abfeuern und dieser Autor war unglaublich geduldig und hat all diese Fragen mit einer so liebevollen, zugewandten Art beantwortet und das zeigt eben auch etwas, wirft schon mal ein Licht auf dieses Literaturfestival, das eben nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder ist, also auch schon Kinder inspirieren soll zum Schreiben und dieses Kinder- und Jugendbuchfestival hat eine lange Tradition auch schon beim ILB.
Das ist ein ganz wichtiger Teil des Programms, genau, schon seit den über 20 Jahren, die es das Festival gibt. Dann hast du auch, um auf die Prominenten mal zu schauen, die Gesprächsrunde mit Salman Rushdie miterlebt. Er war nicht selbst in Berlin, aber wurde per Video dann zugeschaltet. Was für ein Gespräch ist da entstanden?
Ja, genau, das war wirklich ein bisschen eigenartig, dass Salman Rushdie, der erst angekündigt wurde und ich glaube, in diesem rappelvollen Berliner Ensemble saßen viele, die eigentlich dachten, er wäre persönlich da, aber er kam eben nur über den Bildschirm, was aber trotzdem sehr beeindruckend war. Und er wurde befragt von Bernhard Robben, seinem Übersetzer und seinem guten Freund Daniel Kehlmann. Und natürlich ging es um seinen aktuellen Roman. Also er wurde natürlich am Anfang gefragt, wie es ihm eigentlich ginge. Und da antwortete er, dass es ihm wirklich gut ginge, zeigte auch seine Hand, die eben inzwischen schon wieder einigermaßen verheilt ist. Und man sah natürlich.
Die nach dem, bei dem Attentat
genau,
verletzt wurde.
Genau, die bei dem Attentat verletzt wurde. Und dann sah man eben sein eines dunkles Brillenglas, was eben darauf verwies, dass das eine Auge inzwischen blind ist. Aber er wirkte irgendwie ziemlich gelöst und happy. Und er sprach eben, wie gesagt, über seinen aktuellen Roman. Und da geht es eben um ganz viel Magie und alte Mythen in Indien. Und das hatte auch sehr viel Bezüge, aber zugleich zur Gegenwart und ist also auch ein sehr politischer Roman. Und vielleicht hören wir ganz kurz Salman Rushdie, wie er sozusagen seine Mission als Schriftsteller sieht.
Was sie meint, ist, dass wir am Ende nur eine Geschichte erzählen können. Wir haben keine Armee, wir haben keine Panzer, wir haben kein Geld, aber wir müssen die Geschichte erzählen, sodass die Vergangenheit erinnert wird. In diesem Sinne haben wir das letzte Wort.
Ja, genau, das hat also Salman Rushdie über seine Mission gesagt, also da die Literatur quasi als die einzige Möglichkeit für Schriftsteller irgendwie, ja, statt Waffen eben die Worte in die Hand zu nehmen.
Lass uns mal noch ein bisschen beim englischsprachigen Raum bleiben und bei einem Prominenten, der bei uns noch nicht prominent ist, aber im englischsprachigen Raum schon, denn er wurde im vergangenen Jahr mit dem Booker-Preis ausgezeichnet. Das ist Shehan Karunatikala aus Sri Lanka. Und wenn man den Booker-Preis kriegt, dann ist man ordentlich bekannt in der englischsprachigen Literaturwelt. Wie hast du diesen Autor denn erlebt?
Also das passte eigentlich wirklich sehr gut auch, passt jetzt sehr gut im Anschluss zu Salman Rushdie. Das ist wirklich eine Entdeckung, dieser Autor, muss ich erstmal sagen. Und er sagte mir im Gespräch, dass er tatsächlich sehr inspiriert sei von Salman Rushdie. Und auch er ist in seinen Romanen unterwegs mit diesen alten Mythen, die sein Land auch prägen. Und tatsächlich, also Geister, Spiritualität und Geschichten Sri Lankas sind da eingewoben. Und der Roman, für den er den Booker-Preis bekommen hat, heißt Die sieben Monde des Mali Almeidas. Und es erzählt wird die Geschichte von einem Kriegsfotografen, der im Zuge des Bürgerkriegs ermordet wurde und nun mit anderen Ermordeten durch eine Art Unterwelt irrt. Und der Autor hat diese Wahl so erklärt.
For my generation, we thought the war would never end. And then in 2009 it finally ended. And we thought, okay, now the wounds can heal, we can move forward.
Ja, also er sagt, seine Generation hätte immer gedacht, dass dieser Krieg nie enden würde. Und dann endete er aber doch. Und dann war so viel Hoffnung, dass jetzt die Wunden alle heilen würden. Aber dann ging es halt nur weiter mit Schuldzuweisungen und mit irgendwelchen Katastrophen. Und keiner sprach mehr über den Krieg. Und da hat er sich dann überlegt, dass man ja mal die Toten zu Wort kommen lassen sollte. Und das ist halt Thema in seinem Buch.
Das sagt der Autor Shehan Karunatikala aus Sri Lanka. Das Internationale Literaturfestival Berlin, das hatte auch einen eigenen Fokus Iran in diesem Jahr. Es ist ja jetzt fast ein Jahr her. Ich glaube, der 16. September ist der Jahrestag, der Tag, an dem China Amini getötet wurde im Iran und die Massenproteste gegen das Regime begonnen haben. Wie hat das Festival denn diese Proteste jetzt hier in Berlin zum Thema gemacht?
Ja, tatsächlich gab es mehrere Panels zum Iran, also unter anderem auch immer wieder mit Navid Kermani, der ja bei uns als Autor sehr bekannt ist. Aber was mich besonders beeindruckt hat, war eine Veranstaltung mit Poetry-Slammern und Rappern, die zum Teil aus dem Iran kamen und Texte vorgetragen haben, die eben zum Teil tatsächlich aus Gefängnissen herausgeschmuggelt worden sind, also unter Lebensgefahr natürlich. Und es war Diesen Gedichten wurde auch immer wieder vorangestellt, unter welchen Umständen die jeweiligen Dichter und Dichterinnen diese Gedichte geschrieben haben und wie es denen geht und auch wie wahnsinnig mutig und unbeirrbar sie sind auch in ihrer Mission. Und da würde ich ganz gerne mal einmal den Klang dieser schönen persischen Sprache zu Gehör bringen und darum jetzt mal ganz kurz folgender O-Ton.
Shu'ari baruye divar. خونی بر معبر خشکیده را به شعر زمزمه می کند. قیامی میدان اصلی شهر را در خود فرو می کند.
Und dann würde ich ganz
خیابان در التهاب قوطه می خورد.
Entschuldigung, und dann hätte ich noch einen zweiten O-Ton, und zwar der wurde auf Deutsch vorgetragen und darum habe ich ihn ausgewählt, wo man vielleicht noch mal inhaltlich ein bisschen mehr versteht als eben gerade.
Eurem Gott werde ich keinen Schwur leisten. Mein ganzer Körper ist übersät von Schnitten, doch ich werde wieder zusammengenäht. Sie versuchten, eine Mauer um mich zu errichten. Von allen Seiten griffen sie mich an. Sie versuchten, meine Freunde gegen mich zu verwenden. Sie brachen mein Herz.
Ja, und das war also dieser Abend, der wirklich ausgesprochen eindrucksvoll war. Und es gab immer wieder, es waren sehr viele Iraner da. Und ich habe beobachtet, dass manche wirklich rausgegangen sind, weil sie es einfach fast nicht ertragen haben, was sie da gehört haben. Und insofern, ja, einer der Höhepunkte auf diesem Festival.
Dann noch eine letzte Frage. Das Festival gibt es seit 2001. Damals hat der Kulturmanager Ulrich Schreiber dieses Festival gegründet, 23 Jahre lang geleitet. Jetzt in diesem Jahr hat erstmals Lavinia Frey diese Leitung übernommen. Ist das dem Festival anzumerken, dass da eine neue Person an der Spitze steht? Du hast es in den letzten Jahren auch schon verfolgt. Hat sich da etwas verändert jetzt schon?
Ja, ich glaube, für Außenstehende ist es vielleicht gar nicht so offensichtlich. Was auf jeden Fall auffällt, war, dass es sehr viel weniger Veranstaltungen gab als sonst. Also es war, glaube ich, auf ein Drittel runtergekürzt, aber es waren immer noch 150. Und es waren tatsächlich wieder Autoren aus allen 5 Kontinenten dabei oder sind. Das Festival läuft ja noch bis Sonntag. Und und ansonsten würde ich sagen, also Lavinia Frey hatte sich eigentlich als eine sehr freundliche und auch kluge und ruhige Person gleich am Anfang eingeführt. Sie schien auch omnipräsent zu sein auf dem Festival. Und vielleicht eine kleine Mission, die sie schon angefangen hat zu erfüllen, ist, dass es sehr viel Kommunikation gibt zwischen Publikum und den Schriftstellerinnen. Also da hatte sie sich sehr eingesetzt, dass das schon zum Tragen kommt. Und sie hatte eben noch auf Jeffrey Ionides ist eingeladen. Das war ihr größter Coup, den sie noch landen konnte. Ansonsten war natürlich viel von dem, was jetzt vorkam, noch von Uli Schreiber eingekauft. Aber insgesamt war die Stimmung sehr entspannt, hatte ich den Eindruck. Insofern eine gute Atmosphäre. Und vielleicht möchte ich ganz zum Schluss noch sagen, es gab eine ganz beeindruckende Veranstaltung, die ich am Schluss noch kurz erwähnen möchte. Und die war in meinen Augen fast die Bestbesuchte auf diesem Abend. Und da ging es um das Thema Hässlichkeit. Und zwar mit Hilal Moshtari, einer Künstlerin und Influencerin und Instagramerin, die da eben über dieses Thema sprach. Ihr Buch ist gerade rausgekommen und da hatte mir Lavinia Frey erzählt, sie hätten erst einen ganz kleinen Saal dafür organisiert und dann waren die Tickets sofort weg, dann kam der zweite Saal und da waren auch die Tickets sofort weg und am Ende war es halt im großen Saal, der auch rappelvoll war und vor allem mit wirklich sehr jungen Leuten und das war wirklich bemerkenswert, wie eben auf diese Weise auch das junge Publikum auf dieses Festival strömte und diese Veranstaltung war tatsächlich auch extrem bemerkenswert mit einer kleinen Performance und dann reflektierte die Autorin eben sehr intelligent über eben diese Bedeutung von Hässlichkeit in der gerade auch in der afghanischen Gesellschaft, wo sie halt herkommt und wo die Menschen sich massenweise ihre Nase zum Beispiel operieren lassen und wie das sich auf die Persönlichkeit auswirkt, das war das Thema dieses Abends und wie gesagt, das war sozusagen eins der ganz großen Highlights, was keiner erwartet hatte.
Eine von 150 Veranstaltungen beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen war und ist im Festivalfieber. Das Festival wird noch bis Sonntag laufen. Vielen Dank. Gestern wurde der große deutsch-französische Medienpreis vergeben an die französische Schriftstellerin Leila Slimani und an den Essayisten und Übersetzer Georges-Arthur Goldschmidt. Der ist jetzt 95 Jahre alt. Er musste als Kind vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach Frankreich fliehen. Und bis heute ist Georges-Arthur Goldschmidt einer der wichtigsten Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich, auch als Übersetzer von Kafka, Nietzsche und Peter Handke. Leila Slimani ist bekannt geworden durch ihre Romane Jetzt schlaf auch du und Das Land der anderen. Sie hat gestern kurz vor der Preisverleihung in Berlin an einem Europagespräch teilgenommen zum Thema Migration im Herzen der Geschichte und Zukunft Europas. Und da war mein Kollege Dirk Fuhrig dabei.
Die Migration, über die Leila Slimani in ihrem epochalen, mehrteiligen Familienroman Das Land der anderen geschrieben hat, war eine von Europa nach Nordafrika. Eine Auswanderung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Marokko noch von der Kolonialmacht Frankreich beherrscht wurde.
Meine Großmutter war Elsässerin. Sie ist in Deutschland geboren Und dann ist sie im Elsass groß geworden. Sie sprach Deutsch, sie sprach auch Elsässisch und Französisch, denn diese Frau hat wirklich sozusagen alle Konflikte in dieser Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich miterlebt. Meine Großmutter ist also eine versöhnende Frau. Sie hat immer die deutsche Kultur und die französische Kultur gleichermaßen versucht, in den Vordergrund zu stellen.
Slimanis Großmutter verliebte sich in einen marokkanischen Soldaten, der für Frankreich gegen Hitler gekämpft hatte, heiratete ihn und folgte ihm nach Marokko. Eine sehr ungewöhnliche Liaison damals. Wer Leila Slimanis Romane liest, spürt, wie stark die Prägung eines Menschen durch seine Sprache und Kultur ist. Aber auch, wie schnell man sich auch an fremde Gegebenheiten anpassen kann. Leila Slimani selbst wurde 1981 in Rabat geboren und ist dort zur Schule gegangen. Später hat sie in Frankreich studiert. Sie besitzt beide Staatsbürgerschaften und sieht sich sowohl als Französin als auch als Marokkanerin. Sie berichtete davon, wie sie in der Schule die Globalisierung als Versprechen einer großen Freiheit kennengelernt hatte.
Wenn ich daran denke, wie wir vor 20 Jahren über Migration gesprochen haben, dann sprach man doch von der Globalisierung, von der Welt als Dorf. Man hat Globalisierung sozusagen als etwas sehr Positives dargestellt damals. Aber diese Globalisierung war eine sehr ungerechte Globalisierung. Wenn Sie ein Marokkaner oder eine Marokkanerin sind und einen Pass entsprechend haben, dann können Sie nicht einfach überall hinreisen, als wenn Sie zum Beispiel einen Schengen-Pass haben.
Gleichzeitig beklagte Leila Slimani, dass es in der Literatur viel zu wenige Vorbilder aus Afrika gibt.
Ich habe Romane aus der ganzen Welt gelesen, in deutsche, englische, russische, also die große Weltliteratur. Ich habe mich mit Catherine Marie identifiziert als Frauenfigurinnen, aber in diesen universellen Weltromanen habe ich nie eine Person kennengelernt als Figur, die mir ähnelte. Also Georges ist eben nicht Karim oder Aisha. Und für uns, die wir aus den südlichen Ländern kommen, ist es wichtig, dass wir auch eine universelle Literatur schaffen.
Die Schriftstellerin, die seit dem Prix Goncourt 2016 für den Roman »Dann schlaf auch du« zu einer der bekanntesten und auch international stark wahrgenommenen französischen Intellektuellen zählt, diskutierte bei diesem Europagespräch in Berlin zusammen mit dem früheren NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und der Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Naika Forutan. Natürlich wurde auch die aktuelle Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa angesprochen. Laschet wies auf die Überlastung der Kommunen hin und auf den Anstieg der Umfragewerte der AfD. Naika Forutan brachte eine waghalsige Utopie ins Spiel. Warum öffne Europa nicht seine Grenzen für alle? Dann könnten Migranten kommen und würden nach einiger Zeit auch wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Man dürfe die Narrative der rechtsextremen Parteien, die in Frankreich wie zunehmend auch in Deutschland vor einem Remplacement, einem Bevölkerungsaustausch warnen, nicht bedienen, sondern müsse ein positives Bild von Migration schaffen. Auch die engagierte Schriftstellerin Leila Slimani appellierte an die europäischen Regierungen, ihre Migrationspolitik angesichts der vielen im Mittelmeer ertrinkenden Menschen zu ändern.
Und wir müssen wirklich auch schauen, dass wir zum Beispiel aus dem Süden, ich gehöre ja dazu, mit der Liebe zu Europa erzogen worden sind. Das heißt, wir waren angezogen von Europa, von den Werten, von diesen universellen Werten, Freiheit, Gleichheit. Das waren die Werte, die uns angezogen haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir sehr viel stärker an Europa glauben als die Europäerinnen und Europäer selbst. Sie sind sehr viel pessimistischer in Bezug auf ihren eigenen Kontinent. Also diese Migration kann auch Hoffnung bringen, kann auch Optimismus bringen. Und vielleicht kann man sozusagen den europäischen Kontinent wieder etwas fröhlicher, positiver machen durch Migration.
Hoffnungsvolle, ja fast gut gestimmte Worte einer Schriftstellerin, die ganz zu Recht einen Preis wie den großen deutschen Medienpreis erhalten hat, der ja eine Auszeichnung für Verständigung ist.
Und die Bücher von Leila Slimani, die sind bei uns im Luchterhand Verlag erschienen. Georges Arthur Goldschmidt war gestern auch in Berlin, um ausgezeichnet zu werden wie Leila Slimani mit dem großen deutsch-französischen Medienpreis. Und seine besonders interessanten autobiografischen Bücher vom Nachexil und Der versperrte Weg, die sind im Waldstein Verlag herausgekommen.
Straßenkritik.
Ich heiße Rico, ich bin aus Zürich, hier geboren, hier aufgewachsen. Habe gerade ein bisschen Ferien und auf dem Weg, die Sonne zu genießen. Mein aktuelles Buch, den ich gerade lese, ist Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson. Ja, ich habe einen Film cool gefunden damals und dann war ich ja letztens an einem Bücherschrank hier, also einem offenen Bücherschrank. Das war da drin. Ja, bis jetzt ist cool. Es sind zwei Typen, die einen Roadtrip geplant haben von Los Angeles nach Las Vegas. Die haben das Gefühl, dass sie was nach Las Vegas bringen müssen und irgendwie da eine extrem wichtige Aufgabe eigentlich darin besteht, nach Las Vegas zu fahren. Grundsätzlich ist es einfach ein Drogen-Roadtrip. Ja, und dann die ganzen Charaktere, lustig, ja.
Bis jetzt ist cool, sagt Rico in Zürich zu dem Roman Angst und Schrecken in Las Vegas von Hunter S. Thompson. Das Buch ist in der Übersetzung von Thea Schwaner erschienen im Heine Verlag, hat 250 Seiten. Das Taschenbuch gibt's für knapp 11 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir mal ein ganz anderes Buch für Sie. In den meisten Romanen geht es ja um große Probleme oder alternativ auch um sehr große Probleme. Jetzt stellen wir Ihnen ein Buch vor mit dem tiefen, entspannenden Titel Kleine Probleme. Nele Polacek hat dieses Buch geschrieben. Von ihr gibt es schon den Roman Das Unglück anderer Leute und ihr Buch Dear Oxbridge, Liebesbriefe an England. Und der Kritiker Samuel Hamm hat die kleinen Probleme für uns gelesen. Guten Tag, Herr Hamm.
Guten Morgen.
Sind es denn jetzt wirklich, und das ist meine tiefe Hoffnung, kleine Probleme oder ist das so ein tückisches Understatement?
Ja, sagen wir es so, es ist eine Frage der Perspektive. Also für den Erzähler und Protagonisten, der heißt Lars und ist 49, steht tatsächlich viel mehr als nur etwas Kleines auf dem Spiel. Er will eigentlich allen beweisen, dass er kein Versager, kein Verschieber ist, dass man sich also auf ihn verlassen kann. Denn um es zärtlich auszudrücken, es läuft gerade nicht so gut bei ihm. Die Partnerin Johanna ist für einige Monate nach Lissabon gezogen, um, Zitat, Abstand zu gewinnen. Auch die beiden Kinder nehmen ihren Vater nur so halb ernst. Zu oft hat er Zusagen nicht eingelöst. Zu oft hat er sich mit bizarren Bemerkungen ins Ausgeschossen. Und jetzt kommt also dieser Bruch am Ende des Jahres und Lars stellt sich so den sogenannten kleinen Problemen und fertigt dazu eine To-Do-Liste an. Und darauf steht eben unter anderem einen Nudelsalat für die Silvesterfeier zuzubereiten, dann den eigenen Vater mal wieder anzurufen, disproportional dazu aber auch so Riesenaufgaben wie, Zitat, das beste Buch der Welt zu schreiben oder schlichtweg, Zitat, es gut zu machen, was auch immer das heißen mag.
Und das soll alles passieren am letzten Tag des Jahres, was natürlich ein komplett unmögliches Projekt ist, auch wenn man alle möglichen Tage zur Verfügung hätte. Aber wie versucht das dieser Lars denn?
Also diese To-Do-Liste wird für ihn zu so einer Art Fetisch, zum Rettungsanker. Es ist eigentlich weniger die Frage, was er alles am 31. Dezember realistischerweise schafft, sondern es geht eher um so eine existenzielle Prüfung, darum, als Ehemann und Schriftsteller zu liefern, also auch als Vater und Sohn, als Hausmann. Und in der Hinsicht ist Polaceks Buch natürlich auch ein Dokument der Gegenwart mit diesem Spleen für die Effizienz und die Optimierung und das Coaching, das ja nicht nur den Markt betrifft, sondern auch immer öfter auf das eigene Selbst angewendet wird. Und aus der Diskrepanz zwischen Plan und Umsetzung erwächst dann der große Witz dieses Romans, der sich wirklich sehr schön, sehr leicht, sehr schnell lesen lässt. Denn wenn Lars irgendetwas sehr gut kann, dann ist es davon zu erzählen, wie schlecht er in allem anderen ist. Also statt einem wortkargen Machen gibt es viel Brüten, Ausschmücken und ein ausuferndes Sprechen über dieses Machen. Also eine Aufgabe besteht beispielsweise darin, das Bett für seine Tochter aufzubauen. Und Lars versteigt sich dann aber ja erst einmal in einer Soziologie der Schrauben. Also er lobt deren Form, ihre Funktion, benennt die einen Knülpen, die anderen heißen dann Hoshis und dann beschreibt er ekstatisch, wie sie alle im großen Spiel des Bettaufbaus zusammenwirken. Das ist tatsächlich sehr, sehr skurril.
Also klingt ja ziemlich lustig. Das ist so eine Satire auf den immer wieder und natürlicherweise scheiternden Mittelschichtsmann, das ganze Buch.
Ja, also es gibt tatsächlich diesen satirischen Einschlag. Das Buch fokussiert sich auf das deutsche akademische Mittelstandsmilieu mit seinen typischen Nöten, die auch sehr gerne kolportiert werden, mit dem Anspruch, alles sauber und adrett zu halten, auch mit der Idee, Karriere und Familie möglichst souverän zu verschalten. Es gibt etwa eine lange Passage übers Putzen, die dann aber ja nicht in der Sauberkeit mündet, sondern in einer aberwitzigen philosophischen Abhandlung über Ordnung und Unordnung. Aber, und das hat mir tatsächlich gut gefallen, das ist kein spöttisches Niedermachen einer Figur. Also es wird nicht gehässig, obwohl das bei der Figur ganz, ganz einfach gewesen wäre. Am Anfang, auf den ersten Seiten, dachte ich noch, ach ja, das ist etwas eine zu lang geratene Feuilleton-Kolumne über die Tücken des Alltags. Einer dieser Texte, in dem jemand einen Lifestyle seziert, immer sprachlich elegant, immer bereit für den nächsten Gag. Aber dieser Eindruck hat sich dann glücklicherweise doch recht schnell gelegt.
Das heißt, aus der Kolumne ist ein richtiger Roman geworden? Und wenn ja, mit welchen Mitteln?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Sprache einen Gegenstand findet und sich eben nicht mehr nur als Feuilleton-Sprech reproduziert. Also kurz gesagt, die Hauptfigur Lars, der gewinnt an Profil. Es zeigt sich, dass er etwa die Nähe zu seinen Kindern verloren hat. Die Tochter ist eher konservativ ausgerichtet, der Sohn wiederum eher linksorientiert. Bei Themen wie Klima und Lebensstil geraten die dann immer wieder aneinander. Die große, große Baustelle ist tatsächlich die Beziehung zu Johanna, an der sich dann Lars abarbeitet. Quer durch den Text schweben ihre Textmessages aus Lissabon herein. Oft ist das nur so ein abgekämpftes Ach, Lars. Und gegen diese Desillusionierung in ihrer Partnerschaft will Lars vorgehen. Und das macht ihn dann tatsächlich trotz des Witzes zu einer ernsten Figur. Er ist hyperaktiv, er ist tollpatschig, aber eben auch immer voller Herzensgüte.
Und am Ende sogar ein kleiner Held seiner kleinen Probleme vielleicht?
Ja, was mir am Ende gefallen hat, ist tatsächlich, dass Polacek diese starre Trennung aufhebt. Also es gibt nicht die Gewinner und die Loser, nicht das Gelingen, das Scheitern, sondern am Ende haben wir Lars, der ist kein Held, kein Anti-Held. Ich würde sagen eher was dazwischen, so ein Semi-Held, dessen To-Do-Wahnsinn man aber bei diesen auf diesen 200 kurzweiligen Seiten sehr gerne mitmacht und verfolgt.
Der Roman Kleine Probleme von Nele Polacek im Galliani Verlag ist erschienen mit 208 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Samuel Hamm. Das heutige Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat eine Aufregung im Literaturbetrieb beobachtet. Die Akte Gneuss ist der Artikel in der FAZ überschrieben. Es geht um Charlotte Gneuss und ihren Roman Gittersee. Der steht auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ist gut besprochen worden bisher, das Buch. Aus unserer Literaturredaktion kennt Miriam C. diesen Roman und hat sich diese Aufregung angesehen. Hallo Miriam.
Hallo.
Ja, erklär doch erstmal, worum geht's überhaupt? Worin soll die Aufregung bestehen, bitte?
Also, alles fing an damit, dass Ingo Schulze, also prominenter Autor und selbst, das ist jetzt auch entscheidend für diese ganze Geschichte, 1962 in Dresden geboren und Gittersee, also ein Stadtteil von Dresden, Gittersee, der Titel und der Handlungsort von Charlotte Gneuss Roman. Und Ingo Schulze hat also den Roman gelesen und kleinere, größere historische Ungenauigkeiten festgestellt. Die FAZ nennt das eine Mängelliste, die er angefertigt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, sie liegt mir nicht vor, ob Ingo Schulze es auch eine Mängelliste genannt hätte. Aber also zuerst war diese Liste nur für einen internen Gebrauch gedacht als Anfrage des Verlages. Sie hat jetzt aber auf irgendwelche Wege, die wir nicht genauer kennen, die FAZ und auch die Jury des Deutschen Buchpreises erreicht. Gittersee von Charlotte Gneuss steht dort also auf der Longlist. Und diese Mängel, die Ingo Schulze feststellt, naja, ich würde sagen, die betreffen vor allem die Authentizität dieser erzählten Welt. Also der Roman spielt 1976 eben im Dresdner Stadtteil Gittersee. Es gibt eine 16-jährige Protagonistin, die also unter den Druck des Stasi-Mitarbeiters dort in Gittersee gerät. Und Ingo Schulze merkt also an, naja, in der DDR hätte man aber es nicht Plastiktüte, sondern Plastetüte genannt, wie also ein Wort, also das im Roman vorkommt. Oder es sei doch sehr unglaubwürdig, dass die Protagonistin Karin zur Strafe also einen Klassenraum ausfegen muss, denn das musste man also sowieso als Schülerin der DDR tun. Oder es sei eben auch unglaubwürdig, dass man 1976 eben wie die Protagonistinnen in dem Roman in der Elbe hätte baden können.
Das klingt jetzt von außen so nach Kleinigkeiten, aber wenn ich da meine eigene DDR-Erinnerung bemühen darf, zum Beispiel Baden in der Elbe, das war für die Umweltbewegung in der DDR ja ein Riesenthema. Es war eben, die Elbe hat so gestunken, man hatte so Angst, da vielleicht aus Versehen reinzufallen und sich sonst was wegzuholen, dass das völlig klar war, dass kein Mensch freiwillig in die Elbe geht. Also im Prinzip, wenn Ingo Schulze seine Kollegin im gleichen Verlag intern, ohne dass es öffentlich wird, auf solche Ungenauigkeiten aufmerksam macht, würde er ihr ja einen Gefallen tun und in dem Buch, oder?
Also ist erstmal nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, ja, dass es sowas wie einen Faktencheck gibt. Normalerweise passiert der aber natürlich, bevor das Buch gedruckt ist. Also vielleicht hätte Ingo Schulze diese Liste auch einfach vor Veröffentlichung des Buches schicken können. Dazu weiß ich nichts Genaueres, aber auch was du gerade angesprochen hast, Frank, ich glaube, was genau diese Mängelliste betrifft, sind ja eben diese lückenlose Authentizität, der Roman eben aufmachen will, also diese Geschichtsfiktion, diese möglichst realistische Geschichtsfiktion eben, die natürlich gebrochen wird, wenn man so kleine Ungenauigkeiten, die du natürlich dann auch festgestellt hast, die man so erkennen kann und die dann ja vielleicht auch darauf hinweisen, hier schreibt jemand, Charlotte Gneuss ist Jahrgang 1992, der eben nachgeboren ist, der das nicht aus eigener Erfahrung niederschreiben kann. Charlotte Gneuss ist tatsächlich auch im Westen geboren. Ihre Eltern sind aus der DDR geflüchtet und sie hat recherchiert, hat sie mir tatsächlich auch erzählt. Aber trotzdem schreibt sie natürlich nicht als jemand, der es selbst erlebt hat. Und Ingo Schulze, oder du können da bestimmt noch andere Details berichten. Ich würde sagen, es kann trotzdem natürlich ein guter Roman dabei herauskommen. Tatsächlich haben auch viele Rezensionen hervorgehoben, wie mit sprachlicher Verknappung zum Beispiel hier gearbeitet wird, wie authentisch diese Protagonistin oder wie nah man dieser Protagonistin kommt. Man muss aber auch sagen, dass dieser Roman natürlich sich dem Ideal des Realismus unterwirft. Ja, er will ein möglichst genaues Bild der Geschichte zeichnen und da ist es dann natürlich ein Problem, wenn anhand dieses realistischen Stils, wenn da dann so kleine Ungenauigkeiten auftauchen.
Ja, es wird auch jedem Leser, jeder Leserin mit DDR-Geschichte dann ja so gehen, dass an solchen Punkten zum Beispiel ein Bad in der Elbe man denkt, nee, komm, das glaube ich jetzt nicht. Und dann wird man auch misstrauisch vielen anderen in dem Roman gegenüber. Aber noch eine andere Frage zum Vorgang ist das ja jetzt auch geworden, dadurch, dass dieser, nennen wir sie mal Mängelliste provisorisch, dass die öffentlich geworden ist und dass die auch irgendjemand, man weiß jetzt nicht wer, der Jury des Deutschen Buchpreises zugespielt hat. Die hat das Buch auf die Longlist gesetzt, berät jetzt irgendwann darüber, welche Bücher auf die Shortlist kommen und welches Buch irgendwann den Deutschen Buchpreis bekommen wird in diesem Herbst. Was denkst du denn, du hast ja auch in solchen Jurys schon gearbeitet, auch in der für den Deutschen Buchpreis, was für Auswirkungen hat das, wenn jetzt da so eine Mängelliste aufkreuzt?
Naja, also dass man so ein paar Informationen noch zu den Romanen vielleicht so zugestickt bekommt, ein paar Hinweise, das ist glaube ich gar nicht so ungewöhnlich. Man muss dann natürlich als Jury auch in der Gruppe entscheiden, wie man mit diesen Hinweisen umgeht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Gruppe darüber diskutiert hat und dann entschieden hat, welchen Stellenwert sie ihm beimisst und was ich mir tatsächlich eigentlich wünschen würde, ist das vielleicht eine Diskussion in dieser Jury, aber auch insgesamt in der Literaturszene darüber losgehen würde, wie ob wir nicht vielleicht einen Peak Realismus erreicht haben. Ja, so Realismus ist mit Abstand der populärste Stil auf dem deutschen Buchmarkt zeigen nicht gerade solche Debatten, dass wir da so einen Höhepunkt erreicht haben und müssen jetzt nicht vielleicht die Romane kommen und vielleicht auch mit Preisen ausgezeichnet werden, die mit der Realitätsfiktion, die wir nie vollkommen erreichen können, brechen, bewusst brechen und was ganz anderes machen.
Das finde ich einen sehr guten Vorschlag und er erinnert mich an ein Erlebnis gestern Abend. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich war bei einer Lesung mit Werner Herzog und der hat eine Lanze gebrochen, eben nicht für einen Realismus, sondern für einen Begriff von einer ekstatischen Wahrheit, was ich auch eine tolle Formulierung finde, die eben darauf abzielt, dass in der Kunst, in Romanen die tatsächliche Wahrheit, die realistische Wahrheit eben nur ein Teil des Handwerkszeugs ist und eine ekstatische Wahrheit etwas noch Größeres sein kann.
Prima, ich warte auf die Romane mit der ekstatischen Wahrheit.
Ich auch. Dann vielen Dank für diesen Blick auf diese von der FAZ festgestellte Aufregung um den Debütroman von Charlotte Gneuss. Gittersee heißt der Roman, ist übrigens schon von zwei Buchhändlerinnen und Buchhändlern auch hier bei uns empfohlen worden in der Sendung. Vielen Dank, Miriam C.